herzlich willkommen zum Box-Podcast Nummer 90. Mein Name ist der Tommy. Heute in der Runde dabei der Ingo, der Chris und der Jan. Servus zusammen.
Hallo.
Servus.
Hallo.
Machen wir einen kleinen Rückblick aufs vergangene Wochenende und fangen an. Am Freitag war ein Kampf auf ESPN. Anselmo Moreno, der lange Zeit Weltmeister im Bantamgewicht war, hat damals den Kampf gegen Abner Mares verloren, hat zum Beispiel Leute wie Victor Hinjan geschlagen, verlor überraschenderweise gegen Juan Carlos Paiono nach Punkte. Der Kampf wurde in der sechsten Runde aufgrund eines unabsichtlichen Kopfstoßes abgebrochen und ausgewertet. Und dann einstimmiger Sieger Paiano. Näher brauchen wir dazu nicht drauf eingehen. Dann kommen wir zu der Veranstaltung am Samstag in Kiel von Sauerland Event in der ARD. Der Hauptkampf Arthur Abraham gegen Paul Smith. Der Kampf endete ja für einen Punktentscheid für Arthur Abraham. Er gewann den Kampf einstimmig. Viele waren sich einig, vor allem in Deutschland, dass Abraham den Kampf doch ja verdient gewonnen hat. Aber wenn man so aus Deutschland hinausblickt, in England sowie in den USA, haben die meisten, auch anerkannte Boxexperten, Paul Smith vorne gehabt. Könnt ihr die Meinung da teilen oder sagt ihr auch, nee, das ist ein Quatsch?
Schwer zu sagen. Also meiner Meinung nach, die Scorecards, die offiziellen, die waren ein bisschen hoch ausgefallen. Also vielleicht 115, 113, 116, 112, aber ich glaube, das waren 117er Scorecards. Das war ein bisschen arg viel, fand ich. Ich fand, Abraham hat gewonnen. Er hat das Nötige getan, um zu gewinnen. Und ja, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen von meiner Seite.
Wie war denn deine Scorecard am Ende des Tages?
Es war 115, 113. Also war ein paar
close but clear quasi.
Ja, close but clear. Also es waren ein paar enge Runden dazwischen. Konnte man vielleicht beiden geben, weil beide vielleicht nicht die aktivsten waren, sage ich mal. Beide haben viel auf die Deckung gehauen. Und ja, unterm Strich hat Abraham aber die härteren, die besseren Treffer gehabt. Also um wirklich Weltmeister zu werden, hat Paul Smith einfach zu wenig gezeigt. Oder zu wenig Treffer gelandet, wie auch immer man das
drehen oder wenn will. Es ging ja auch viel irgendwie auf die Doppeldeckung vom Abraham.
Richtig, also
Abraham hat ja auch nicht so viel gemacht, aber die Treffer, wo Abraham gesetzt hat, waren halt dann schon deutlicher.
Also ich fand, Abraham hat schon wahnsinnig viel gemacht für Arthur Abraham. Also wenn ich mir da die letzten Kämpfe angeschaut habe, das war ein ganz anderer Kämpfer im Prinzip. Und also wenn man mal den Stieglitz-Kampf jetzt außer Acht lassen, wo er ja auch meiner Meinung nach relativ stark war, allerdings eher, weil Stieglitz halt damals immer kam und schön in die Faust reingerannt ist. Hier war es jetzt so, dass also mein Eindruck war, dass Abraham mal jemanden ausgewirkt hat. Und das kann vielleicht auch anders gewesen sein, aber das war echt ein guter Auftritt von Abraham. Und wenn halt die Runden immer so 55% zu Abrahams Gunsten sind, dann sollten sie auch immer zu ihm gehen. Auch wenn der Kampf eigentlich recht eng war.
Ich finde das eigentlich eine recht dünne Leistung.
Insgesamt, ich auch,
wenn man bedenkt, Smith ist gegen Groves K.O. gegangen in Runde 2. Also in Runde 2. Und gegen James DeGee, der wo wirklich jetzt auch nicht als der Überpunch ist, hat er auch nach 8 Runden die Segel gestrichen. Also ich finde, es ist unheimlich. Der Abraham ohne diesen K.O.-Instinkt ist unheimlich langweilig zum Anschauen. Nichts gegen ihn persönlich. Der Kampf war verdient im Endeffekt. Aber irgendwie gegen Paul Smith sich über die Runden zu quälen. Ich meine, es ist ja nicht nur Paul Smith, das war der Nikola Skegloka vorher oder gut, Robert Stieglitz ist okay, aber vor 3-4 Jahren hat auch jeder gesagt, dass er Robert Stieglitz K.O. schlägt. Dann gegen Giovanni De Corlis, dann gegen diesen Mann aus Namibia, alles Punktsiege. Ich finde einfach, ja, Abraham, Paul Smith ist sein Level mittlerweile.
Ja.
Und es ist halt schon, George Groves braucht 2 Runden für ihn und das sagt eigentlich schon alles.
Also ich muss sagen, also ich war eher überrascht, dass die ARD mal wieder die Körpertreffer verschwiegen hat, die Smith im ganzen Kampf eigentlich
gelandet haben, die haben Abraham auch nicht geschmeckt. Also ich kann da die englische Presse und die Fans ja schon irgendwo verstehen, da Smith ja auch, also zumindest zum Körper hin auch schon ziemlich gut getroffen hat und auch Wirkung erzielt hatte, zumindest einmal. Also wenn man die mit einberechnet, dann waren die Runden, denke ich, gar nicht mal so klar für Abraham. Aber ich habe also jetzt so ein, ich habe jetzt nicht mitgescored und habe nicht jede Runde gezählt, aber so, also mein Eindruck nach dem Kampf war auch eher, dass Abraham gewonnen hat. Aber dann war es dann doch eher eine knappere Entscheidung, als es die Scorecards hergeben. Und ja, also du hast ja schon recht, also so ein Mann muss er, das ist ein Mann aus der zweiten Reihe, den muss er eigentlich klarer besiegen, finde ich. Also das sagt eigentlich auch schon viel darüber aus, was dieser Gürtel wert ist. Also im Supermittelgewicht werden halt die wird halt woanders getanzt, ne? Also das ist absolut eine B-Weltmeisterschaft.
Ja. Aber was vielleicht auch gut ist, dass jetzt eventuell dann Abraham gegen Felix Sturm möglich ist, so wie dieser gegen Robert Stieglitz gewinnt. Dann hat man Abraham gegen Sturm und ich sage mal, okay, es ist irgendwie die Luft schon ein wenig raus, wie zum Beispiel aus dem Mayweather Pacquiao, nur im kleinen Stil, da halt beide wahrscheinlich schon ein wenig nachgelassen haben. Aber trotzdem noch sehr, sehr interessant und diesbezüglich ist es das einzig Gute, dass er den Titel trägt. Weil sonst wäre der Kampf oder würde der Kampf nicht stattfinden. Mhm. Aber selbstverständlich hast du mit deiner These recht, dass wir hier uns auf B-Level-Niveau unterhalten. Aber auch eher sinken zu C.
Ich meine,
steigen zu A. Also,
er hat ja jetzt schon in den letzten Jahren ein paar Kämpfe drin gehabt, die waren noch knapper als der jetzige am Samstag.
Ja, vor allem hatten wir halt auch in den vergangenen Kämpfen auch zum Beispiel wie gegen den Südafrikaner, das hast du damals auch bemängelt, einen ganz klaren Knockdown verschwiegen.
Ja, genau, das ist richtig. Also der Kampf gegen Shihebo war, finde ich, der war schon so auf Messerspitze sozusagen, ne? Ja. Und dann auch der letzte gegen Kroaten hat er dann irgendwie gegen Ende hin den Bock umgestoßen, aber am Anfang hat er auch halt viele Runden abgegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da ist einfach nicht mehr viel im Tank und da hast du recht, also so ein Kampf gegen Sturm oder Stieglitz, das ist halt für uns Fans aus Deutschland, das ist interessant, weil da auch
eine... Ja, fändest du gegen Stieglitz nochmal interessant, sorry.
Also gegen
Stieglitz. Nee, ich meine, die Kämpfe gegen Stieglitz waren interessant. Ach so. Aber jetzt im deutschen Kontext finde ich halt so Kämpfe gegen Stieglitz oder gegen Sturm, das sind halt Kämpfe, die uns als deutsche Zuschauer interessieren, weil da bestimmte Vorgeschichten bestehen, ja, zwischen den verschiedenen Lagern und so. Aber ich meine, was will mal im Ernst, ey, was so Kämpfe gegen Shihebo, gegen De Carolis, gegen Paul Smith, das sind doch keine richtigen Weltmeisterschaften. Da muss man sich doch nichts vormachen, oder?
Nee, weil jeder amerikanische Weltmeister oder englischer Weltmeister mit so einer Gegnerwahl wird schwerstens kritisiert.
Richtig, ja.
Mittlerweile, also ich kenne keinen Weltmeister aktuell, der so schlechte Herausforderer in Anführungszeichen kämpft. Also im Endeffekt fällt aktuell keiner ein. Gut, vielleicht war es Peter Quillen, aber der hat jetzt auch seinen Titel abgegeben. Aber dies Frotch, es ist unheimlich. Dann hast du Hopkins, Kovalev, die vereinen all die Kämpfer oder Golovkin. Aber irgendwie, also da hat man halt die richtige Zeit abgewartet, um den WBO-Titel zu sichern. Abraham gegen Kessler zum Beispiel in Kopenhagen, würde ich mir sagen, wow, ey, das ist nochmal ein Ding, wo ich mich drauf freuen würde.
Ja, natürlich.
So Paul Smith, da weißt einfach, da kommen Gegner, die einfach in Anführungszeichen, machen wir uns nichts vor, keiner wirklich Punching-Power hat. Ist auch komisch. Abraham richtig. Bekommt immer nur Kämpfe, die keine hohe K.O.-Rate haben. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber seitdem Miranda hat er eigentlich, gut bis auf Frotch, aber das hat er einfach machen müssen, keinen gekämpft, wo wirklich Stroben in den Fäusten hat. Gegen Bika, die Vereinigung war nicht interessant, warum auch immer. Und es ist einfach, ich meine gegen Sturm, sicherlich hast du recht mit der These, wie gesagt, dass der Kampf auf für uns deutsche Boxfans auf jeden Fall ja schon der beste ist, aber
international eine Randnotiz.
Ja, genau das wollte ich sagen.
Ja, ja. Er wäre halt im Mittelgewicht, wäre das halt ein richtig, richtig fieses Ding gewesen. Aber ich meine, heute, Sturm ist auch schon, er hat seine besten Zeiten hinter sich, Abraham hat seine besten Zeiten hinter sich. Das will halt keiner mehr sehen, so international, weil da, es geht halt auch nicht wirklich um was. Ne? Also, das ist halt eine deutsche Angelegenheit.
Hier geht es einfach darum, wer noch länger im deutschen TV zu sehen ist. Der Gewinne, den stehen die Türen noch einmal ein wenig offen.
Richtig, ja.
Weiß jetzt nicht, wie weit Sauerland mit Abraham irgendwie planen kann, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Abraham irgendwie auf dem englischen Markt führt.
Ja, ich habe irgendwo, ich glaube, es war auf boxen.de irgendwie gelesen, dass das Sauerland, ich denke mal, das war nur wirres Zeug, nochmal vom Rückkampf gegen Frosch geredet hat, aber ich glaube, das tut Arthur Abraham sich kein zweites Mal an.
Nö, also das kann er mir absolut nicht vorstellen.
Da wird er wieder geschult und dann ist gut.
Nehmen wir mal im Ernst, also hat es das denn eigentlich mal gegeben, jetzt abgesehen vom Miranda-Zweikampf, dass er irgendwie ein Sauerland-Boxer jetzt gegen einen Rückkampf bestreitet gegen einen Boxer, der wirklich noch auf der Spitze seines, also zumindest noch im annähernd auf der Spitze seines Könnens steht? Nee, also das habe ich noch nie gesehen und das bezweifle ich auch, dass das hier in dem Fall beim besten Willen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Also ich muss schon sagen, das geht einfach zu weit.
Ja, er kann ja einen Reste-Fight machen. Abraham gegen Groves.
Ja, Sauerland hat irgendwie getwittert, die haben einen Twitter-Account, die Brüder miteinander, das Rückkampf gegen Paul Smith, wenn sie ihn wollen, gelegen sind.
Oh mein Gott, na danke.
Es muss echt nicht sein.
Nee. Dazu war der Kampf auch einfach nicht spannend.
Oder hochklassig war er auch nicht.
Nee, da hatte keine wirkliche Klasse, der Kampf. Ne? Das war halt irgendwie so, einer konnte nicht.
Der andere irgendwie nicht, war halt darauf bedacht, das Nötigste zu machen, sich nicht viel zu fangen und mit Ach und Krach den Titel zu verteidigen.
Eben, ja. Also ich muss das nicht nochmal sehen und ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass wir das nicht mehr auf der ARD sehen müssen. Und also ganz ehrlich, wir jetzt hier wieder keine Grundsatzdiskussion über Boxen im Ersten lostreten, aber ey, ich auf diese Weltmeisterschaften kann ich gerne verzichten.
Ja.
Ja, die braucht keiner. ARD hatte jetzt irgendwie bekannt gegeben, dabei in Saarbrücken irgendwie ein Treffen, beziehungsweise in der Sitzung, dass die jetzt mit dem Boxen nicht abschließen, aber sich die Kämpfe irgendwie aussuchen.
Das ist auch richtig, das ist der richtige Weg.
Ja, wird mal sehen, ob es der richtige Weg ist, weil ich weiß nicht, ob da so viele Leute in der ARD drin sitzen, die wo mit Boxen sich so derart befassen, dass wirklich die Kämpfe irgendwie...
aber immerhin haben sie gemerkt, dass das, was nicht stimmt und das, was verändert werden muss. Und den Grundgedanken finde ich erstmal lobenswert.
Ganz natürlich, ehrlich. Aber gute Gegner kosten Geld.
Ja. Ja, es spricht ja auch nichts dagegen, für Qualität zu bezahlen. Wahrscheinlich auch nicht von Seiten der ARD.
Du kannst, wir haben das ja auch schon so oft diskutiert hier, auch nicht im Podcast oder so, aber nebenher. Also du kannst ja auch mit wenig Geld kannst du richtig gute Kämpfe auf die Beine stellen. Ja. Ja, also es ist ja so, du könntest ja so viele gute nationale Kämpfe machen, ja, so deutsche Meisterschaften beispielsweise. Richtig. Ja, und da musst du auch nicht so tief in die Taschen greifen. Also wäre mir deutlich sympathischer,
natürlich, aber da verdient der Promoter daran nichts.
Natürlich verdient er nichts, ja, das ist ja klar, aber als Sender musst du dir halt die Frage stellen, ob du so ein Modell halt weiter unterstützt. Also, ich meine, du verkaufst dir halt eine Weltmeisterschaft, von der du eigentlich weißt, dass es keine richtige Weltmeisterschaft ist und am Ende kommt halt ein Kampf raus, der, sag ich mal, jetzt halt nicht zum Besten gehört, was es in dem Sport gibt und du bezahlst dafür eine Menge Geld und ja, wenn du halt als Sender wirtschaftlicher denkst und dann musst du halt dir auch die Frage stellen, ob es nicht günstiger geht und du halt ehrlichen Sport bekommst für kleineres Geld und damit am Ende besser fährst.
Ja, das ist richtig.
Also ich will jetzt dann nicht abgrundtief schlecht reden. Ich meine, wir haben das
immer... Man redet ja einfach die Wahrheit.
Wir gucken das schon seit ARD Boxen überträgt und wenn wir jetzt da so hochgradig unzufrieden wären, dann würden wir auch nicht mal einschalten. Aber es ist einfach so, dass sich das irgendwie totgelaufen hat und das ist halt so Kämpfe wie jetzt der am Samstag, die sind halt einfach, die haben keinen sportlichen Nährwert, sag ich mal. Ja, nee,
hab's ja auch nicht.
Ne, die guckst du und dann ist es halt vorbei. Da erinnerst du dich nicht mehr dran und nach 2 Monaten hast du auch einen Namen vom Gegner vergessen und ja, das war's dann.
Ja. Die Bitbox Champions League wird auch öfters oder mehr gesehen wie Sport 1, die zweite Liga am Montag.
Ja.
Hat das seine Gründe?
Ja.
Ja. Sag mal, ich kann es halt irgendwie, ich weiß einfach nicht begreifen, wenn ich mir Abraham gegen Taylor irgendwie anschaue, wie er das geschafft hat, den mit einer Hand noch irgendwie flach zu legen und das dann irgendwie solche Gegner stehen lässt. Das ist einfach, er ist halt einfach nicht mehr in seiner Glanzzeit.
Ja. Ja, ist ja auch irgendwo verständlich. Der hat jetzt über 40 Kämpfe, ja. Fast schon 50 Kämpfe auf dem Buckel. Ja, und das ist halt schon.
Aber das hat halt gerade nach einer Niederlage anfangen, verstehst
du? Mhm. Ja, schon, ja klar. Es ist aber wahrscheinlich auch so der Gewichtsklassenaufstieg, da spielen viele Faktoren rein. Würde ich mal nicht unbedingt vorwerfen.
Er war im Mittelgewicht physisch eine Nummer und im Supermittelgewicht lachen sie sich drüber kaputt. Ich glaube, der Karl Fortschab hat vor dem Kampf gesagt, wie soll dieser Gartenzwerg mich je besiegen?
Ja.
Das hat er irgendwo gesagt in irgendeinem Interview. Und er hat einfach recht, wenn man sich das anguckt. Er gehört einfach von der Körpergröße, von der Reichweite und für seinen Boxstil her gehört er nicht in diese Gewichtsklasse. Das ist einfach so.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Ich meine, der war halt im Mittelgewicht, war er schon eine Macht. Ne? Also ich kann ihm schon vieles vorwerfen. Auch da hat er nicht die besten Leute geboxt. Kann man ihm auch irgendwo zur Last legen.
Ja, aber überleg mal, die anderen besten Leute damals, das war unter anderem ein Kelly Pavlik, die haben doch auch nicht wirklich gegeneinander boxen wollen. Also da kann man Abraham jetzt den Schuh nicht draus bauen halt, ne?
Nicht alleine, sagen wir es mal so. Also
ich glaube, Abraham wäre auf jeden Fall der Typ gewesen, wo gegen jeden kämpft.
Damals schon, ja, bin ich der Meinung, dass er auch damals die Kämpfe gegen Sturm und gegen Pavlik hätte gemacht. Ja. Bin ich fest davon überzeugt. Ja.
Auch wenn jetzt Miranda mittlerweile 10 Niederlagen hat, aber irgendwie da ein Rematch dann in Amerika gegen ihn zu machen, nach dem engen ersten Kampf, war schon, finde ich, auf jeden Fall so...
Keine schlechte Nummer.
Ja.
Ja, natürlich, also da braucht man gar nicht drüber zu reden. Auch der erste Kampf gegen Miranda, wo er sich diese schwere Verletzung zugezogen hat, dass er da überhaupt über die Runden gekommen ist, ist eigentlich schon eine Bärenleistung, ja. Also normalerweise hätte er den Kampf ja nie gewinnen dürfen. Ja. Aber es ist schon eine richtige Leistung. Das zeigt auch irgendwo, was das damals für eine Maschine war, ja. Das war schon eine Macht im Mittelgewicht. Darf man nicht vergessen. Aber jetzt im Supermittel ist irgendwie der ganze Glanz ist weg und ich weiß nicht, es ist halt alles so. Ich fände es besser, wenn er seine Karriere beendet oder so und nicht jetzt hier zweitklassige Herausforderer halt so mit Ach und Krach besiegt. Das finde ich halt find ich halt irgendwie nicht so prall.
Nee, ich auch nicht.
Ja, wer wäre denn der Wunschkandidat für euch? Abraham gegen...
Ja, schon Felix Sturm.
Ja,
Sturm.
Aber ob sich Sturm gegen Stieglitz durchsetzt.
Ja, das ist die andere Frage. Ganz ehrlich, unabhängig davon würde ich es trotzdem gerne sehen.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. Auch gegen Kessler würde ich mir auch angucken. Warum nicht? Ich würde ja noch nur mal gegen Froch würde ich mir auch angucken. Es gibt so viele.
Wäre jetzt auch so schlecht.
Ja, natürlich. Warum? Warum denn nicht? Das ist, da ist nochmal eine sportliche Herausforderung, weißt du? Da ist nochmal irgendwo, ist es nochmal ein Gradmesser, ja? Da kannst du nochmal so eine Standortbestimmung an Abraham vornehmen, kannst genau sagen, wo er steht international, ja? Aber solange er halt gegen Leute wie De Carolis oder gegen Schiebo boxt und da ist das halt irgendwie nicht Fleisch, nicht Fisch, weißt du, was ich meine? Es ist halt alles irgendwie nicht überzeugend, ja. Vollkommen. Theoretisch sind noch eine Menge guter Kämpfe drin, also weiß auch nicht, was dagegen spricht, außer vielleicht das Geld, aber aus sportlicher Perspektive auf jeden Fall kannst du auf jeden Fall noch eine Menge guter Kämpfe machen. Ja. Selbst wenn er in den Kämpfen Außenseiter ist, spielt ja keine Rolle.
Ja, dann kommen wir zum Co-Main-Event. Vincent Feigenputz gegen Guram Nutschlischwili. Der Mann hat Moritz Stahl besiegt. Damals auf der Undercard von Stieglitz. in Sat 1. Ja, ich meine, ja, sagt eure Meinung dazu, Vincent Vikings.
Ich find's gut, dass er aggressiv aufgebaut wird, fast im mexikanischen Stil, sage ich mal. Ich glaube, er ist mit 16 Profi geworden, wenn ich mich gar nicht täusche, ist jetzt 18 oder 19. Hat jetzt, ich glaube, fast 20 Kämpfe auf dem Blatt stehen. Eine hohe K.O.-Quote, eine Niederlage durch K.O. Da, ich weiß nicht, Tommy, hast du das neulich erzählt oder irgendjemand hat erzählt,
genau,
das wäre durch einen bösen Cut gewesen, also nicht wirklich ein K.O., sondern mehr ein Kampfabbruch.
Ja.
Wegen einer Cut-Verletzung. Und ja, hohe K.O.-Quote, spektakulär. Aufbau, ganz ehrlich, könnte schwächer sein.
Ja, kann er da aber ganz einfach sagen.
Man
will das schnelle Geld mit ihm machen, habe ich
das. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch so gedacht.
Sauerland hat schon diversen englischen, guten, ausgebildeten, beiden weit fortgebildeten Kämpfer den Feigenputz angeboten, wie zum Beispiel an George Groves. Ah. Naja, ich weiß halt nicht, ob das Richtige ist. Der ist 18 Jahre alt und
ja.
Da muss jetzt noch ein Gegner her, wo man sagen kann, wenn er den überspringt, dann ist er oben dabei.
Ja,
das ja ist defensive Mängel habe ich bei ihm gesehen.
Ja.
Vor allem durch
ja.
die Innenbahn. Am Körper ist er verwundbar. Und dies gilt als allererstes irgendwie noch durch Kämpfe in der zweiten Klasse zu lernen, zu verbessern und dann kann man den Sprung machen, weil so wird es einfach gnadenlos für ihn. Da geht er gnadenlos unter und es ist einfach eine gute Idee. Aber man will halt einfach das schnelle Geld mit ihm machen. Ist halt einfach ist leider so.
Das ist ja fast nur ein Kind.
für den Boxsport, ja.
Also nee, ich meine, der ist, wie alt ist er, 18, 19?
19 steht gerade auf
Boxsport. 19 ist ja. er, ja. Das ist, ich meine, also mal im Ernst, das ist ein Witz. Also das meine ich jetzt nicht mal respektlos oder so, der hat schon ein Talent, ja, aber
ja.
Das ist ein Witz, den kannst du jetzt noch nicht in die großen Kämpfe schicken. Da fehlt einfach noch
gerade so viel. Gerade ein super Mittelgewicht, wo jetzt nicht gerade...
Ja eben, die Leistungsdichte
richtig, ja.
Ich meine, er hat ja auch keine richtige Amateurkarriere dann gehabt und sowas. Da fehlt diese komplette Erfahrung, die ja, sich über... Ich meine, genug andere Kämpfer werden mit 23, 24, 25 erst Profi, nachdem sie 80, 100, 200 Amateurkämpfer hatten. Das ist halt ein ganz anderer Erfahrungsschatz. Und ja, der scheint talentiert zu sein, aber der braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und ich weiß nicht mal, ob...
2-3 Gradmesser.
Giovanni Lorenzo.
Also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich ihn in der B-Liga spielen sehe. Sondern eher sollte man mal noch ein bisschen vernünftig aufbauen. Nämlich ansonsten, wenn man den jetzt gegen jemand richtig Guten schickt, dann ist der einfach nur weg. Ja. Wegen seiner ganzen Mängel. Und das wäre schade.
Leute verpflichten, wo in der Vergangenheit nicht auf K.O. gegangen ist, wie zum Beispiel ein Giovanni Lorenzo, wie ein Zuniga, das sind halt irgendwie Leute,
ja.
Oder gegen diesen Stefan Boschik,
ja.
Und der zwar schon ein bisschen öfters K.O. gegangen ist, aber kein schlechter Mann, und das wäre so ungefähr das Level, wo er angehen könnte.
Richtig. Ja. Also, abgesehen davon, ich meine, der bringt halt schon einiges mit, ja, also so mexikanisch aufgebaut werden, da gehört schon was dazu, ja. Also es ist ja nicht so, dass der da irgendwie jetzt die Sachen geschenkt kriegt, ja, der haut die halt schon weg, das ja, muss man so sagen, ne?
Klar, ja.
Der haut die weg und aber der hat auch...
Benjamin Simon auch?
Ja, Gott, da fehlen mir aber die Nachweise, also wie die Kämpfe
von Simon gelaufen sind. Ich wollte es nur sagen, dass halt irgendwie schon ein Gradmesser kommen muss.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Zum Beispiel, wenn er jetzt ein Lorenzo wegsägt oder so, dann kann man auf jeden Fall sagen, okay, ja, definitiv.
Aber ich meine, guck mal, der K.O. am Samstag, der war ja schon irgendwo schon geil rausgeboxt, ja. Also das muss man, der nutzt halt irgendwie so bestimmte Sachen, die siehst du bei anderen Sauerland-Boxern so aus dieser Altersklasse ja. halt nicht, ne, so bei bei Zeuge oder bei Kölling. Nö. Ja, das ist, da fehlt halt irgendwie, bei denen fehlt das irgendwie, und der Feigenbutz scheint da irgendwie so ein Naturtalent zu haben dafür und Sachen zu sehen, die die anderen nicht sehen, und der nutzt halt einfach so einen bestimmten Winkel auch beim Schlagen, und das ist schon krass. Ja, also so wie der den halt am Samstag umgehauen hat, das war schon recht beeindruckend. Ja, das muss man so sagen. Der einfach, hat ihn weggehauen. Ja. Also das ist schon beeindruckend, also vor allem in dem Alter, ne? Also, aber es ist halt noch ein Kind, und du hast ja vorhin zu Recht gesagt, er hat defensiv Schwächen, Defizite, die müsste man noch aufarbeiten.
Ja, ja, sonst. Das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man das zum Beispiel gegen einen George Groves aufarbeitet.
Nein, auf keinen Fall.
Der lernt ihn auf jeden Fall, dass er Schwächen hat.
Ja, der natürlich.
Das auch zeigen, aber halt natürlich irgendwie anders wie so ein Boxer aus der zweiten Reihe. Deswegen sollten wir ihn aufbauen.
Richtig.
Ein, zwei Jährchen nur geben, aber wenn man so den Rekord sieht und den Aufbau, dann geht es ratzfatz auf jeden Fall. Richtig. Er ist auch mit Risiko, wie es der Malte damals im Podcast schon gesagt hat, nach Polen geschickt worden gegen zwei ungeschlagene Männer. Hätte auch anders ausgehen können.
Ja.
Naja, also man weiß auf jeden Fall, wo es hinläuft. Vielleicht tut ihn Sauerland jetzt ganz gut, aber aufgrund dessen, dass der den schon in England diversen Kämpfern anbietet, zeigt einfach, dass man da schnelles Geld machen kann, mit der Hoffnung, dass man gewinnt und dass man dann einen fertigen Mann fürs deutsche Publikum einfach hat. Denn in Zukunft werden Sender zum Beispiel wie Sat1, die haben kein Geld da, irgendwelche Leute aufzubauen. Ihr zählt nur die Quote.
Mhm. Ja, aber also ich finde es nicht richtig, wenn man den jetzt so verheizt, weil also es ist vielleicht fürs Publikum, es ist ja ganz witzig zu sehen, halt wie halt so ein 20-jähriger, 19-jähriger da halt gegen erfahrene Leute geschickt wird, aber am Ende leidet halt dann doch schon der Boxer drunter und auch die Karriere des Boxers, und ich weiß nicht, also da aufs schnelle Geld zu spekulieren, fände ich halt grundfalsch, weil man auf lange Sicht da vielleicht endlich mal wieder gerade in dieser Gewichtsklasse ja für die Deutschen besonders wichtig ist, Mittelgewicht, Supermittelgewicht, dass man da jetzt wieder einen Mann hat, der da auch wirklich mal Fuß fassen kann und ja, erfolgreich sein kann. Finde ich falsch, den jetzt da irgendwo hinzuschicken und zu verheizen.
Ja.
Ich meine, mit 19, ey, der hätte noch 4-5 Jahre Aufbau locker Zeit. Da könntest du noch
ja, so viel mit dem machen. Ja, aber die machen sicherlich keinen Rückschritt mehr mit den Gegnern.
Nee, das wäre auch falsch.
Einfach das gewisse Geld, sonst wäre das einfach hier noch krasser von den Gegnern her. Deswegen, eins nach anderem, ich sehe, er hat jetzt wieder einen Kampf, eine 12-Runde am 13. Dezember, aber nicht in Sauerland-Regie, sondern Eigenregie von seinem Manager in Karlsruhe. Mal sehen, was da für ein Gegner kommt. Aber man macht das ja noch einen Kampf, und ja, mein Würfelkämpfer hat jetzt 2014 gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe dann. So, 7 Kämpfe, dafür waren 4 auf 12 Runden angesetzt. Das war mein Gegner. Ich meine, so Gegner irgendwie wie Chris Matufa in 2 Runden wegzuhauen, wo Dominik Bösel über die Runden mit den Gangen ist und ein paar Runden abgeben hat. Ich meine, so schlecht kann er nicht sein, der Fall.
Nee, auf keinen Fall. Talent hat er, aber man sollte ihn halt mit Bedacht aufbauen, ne? Sonst geht
Talent
das Ganze halt irgendwie.
Werden, verstehst du? Und,
gut, du siehst ja bei Robert Woke, ja, der wird ja oft, wenn Feigenbutz genannt wird, wird immer gesagt, ja, könnte er so enden wie Robert Woke, halt irgendwie aggressiv, talentiert, ja, aber im Endeffekt scheitert es dann doch an den fast nicht vorhandenen Defensivfertigkeiten, und das will man ja eigentlich nicht, ne? Und daher denke ich, dass halt Gegner wie am Samstag so auf dem Level jetzt nur 3-4 Kämpfe machen, wäre völlig in Ordnung, und da sollte man auch nichts überstürzen.
Ja, richtig. Dann kommen wir noch zu einem weiteren, ja, in Anführungszeichen Talent, Chris. Du warst damals ja in Stuttgart bei der Marco Huck gegen Federer Rasslan Veranstaltung und war auch Noel Jevo auf der Karte, von dem du ja jetzt nicht so schlecht gesprochen hast. Der hat gegen Tamás Lodi gewonnen durch Stoppage in der 7. Runde. Lodi ist das Jahr noch mit Nuri Sefiri über 12 Runden gegangen. Zum Vergleich, Noel Jevo hat ihn gestoppt, und der geht jetzt auch schön langsam den Weg in die Spitze des Cruisergewichts.
Ja. Da ist er auch auf
einem Weg. Der ist auf einem guten Weg. Würdest du ihm denn zutrauen, dass er in die Weltspitze gelangt? Oder würdest du auch sagen, ja, der braucht noch seine ein, zwei Jährchen?
Der braucht noch Zeit. Also, das hast du auch gegen Lodi gesehen. Da hat er auch hin und wieder ein paar Jabs und so genommen, die ihm nicht sonderlich gut getan haben. Aber halt die Art und Weise, wie er dann mit Körpertreffern den Gegner dann doch... Also, er hat ihn, glaube ich, in der dritten oder vierten Runde mal am Boden gehabt. Und dann halt am Ende nochmal mit einem richtig fiesen Körpertreffer dann letzten Kampf entschieden. Das ist schon klasse gemacht. Ja, also brauchst du auch Auge dafür. Und ich meine, der Gevor bringt halt vieles mit oder fast alles. Und er am Ende des Weges wird sicherlich auch irgendwann mal ein internationaler Titel, wenn nicht sogar ein Weltmeisterschaftstitel stehen. Aber da ist es halt auch noch ein bisschen hin.
Denkst du denn, er könnte vielleicht mal einen Marco Huck oder einen Hernandez beerben, so gesehen, dass er um den Titel dann vakant kämpft? Denkst du, darauf geht's hin, oder denkst du, er kämpft gegen die irgendwann einmal?
Also bei Huck würde ich ausschließen. Also bei Huck sehe ich mittelfristig im Schwergewicht. Ja. Der würde sich das auch, denke ich, nicht antun, da irgendwie jetzt als Steigbügelhalter für ein junges Talent aus dem eigenen Stall herzuhalten. Bei Hernandez sieht die Sache schon wieder anders aus. Da könnte ich mir das unter Umständen vorstellen. Ganz sicher vorstellbar ist, dass er irgendwann mal um einen vakanten Titel boxt. Also das würde auch irgendwie zur Sauerlandpolitik passen.
Ja, vor allem, weil die Fußgewichtsklasse schon
dominieren, ja.
Und in der Hand halten, würde ich jetzt
fast behaupten. Ja, die haben halt eine Menge richtig guter Cruisergewichtsleute. Und
das ist halt eine europäische
Gewichtsklasse. Ja, eben. Richtig. Also da sehe ich ihn, wenn er jetzt noch vernünftig weiter aufgebaut wird und er die Form halten kann, dann sehe ich ihn da schon irgendwann. Also ist halt natürlich, er ist auch noch jung und da sollte man auch nichts überstürzen. Hat noch genug Zeit, sind jetzt 13 Kämpfe, die er gemacht hat, und ja, da geht noch ein bisschen was.
Ingo? Jan?
Ja, bitte.
Noch was zum Gebor?
Na, fürs Erste nicht.
Ich kann da auch nichts ergänzen.
Gut, machen wir weiter. Enrico Kölling noch auf der Card gewesen, gewann seinen 16. Profikampf durch K.O. gegen Daniel Regi. Dann auf der Card Matyrush Mastanak gegen Ben Nasfoa. Der Kampf endete auch in der vierten Runde durch Abbruch. Dann Matthew Macklin, einst mit Sturm im Ring mit Sergio Martinez, hat den ersten Kampf auf der Karte gemacht, den allerersten, und durch MD gewonnen. Mehr müssen wir dazu nicht sagen, denke ich einmal. Aber Sauerland setzt ja auf Talente.
Richtig.
Stefan Hertl mit seinem zweiten Profikampf durch Disqualifikation gewonnen. Dann würde ich sagen, schließen wir die Sauerland-Veranstaltung. Ist eigentlich Sauerland-technisch dieses Jahr noch was?
Bestimmt Bremer? Im Dezember.
Ich denke mal, da Bremer Box nochmal. Ne?
Ja, Bremer muss im Dezember sein, ja.
Bremer soll im Dezember sein. Und ich dachte, Huck kämpft auch nochmal. Hat zumindest doch irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er nochmal kämpfen will dieses Jahr.
Ja.
Ich glaube. Ich weiß aber auch nicht mehr gegen wen.
Ja, die Börse will nochmal mitnehmen.
Ich nehme, es hat sich angehört, als würde er den Titel nochmal verteidigen oder irgendwie nochmal vereinigen, so irgendwas.
Glaube ich auch. Es wäre ja ziemlich interessant, wo wir jetzt gleich einen Sprung machen nach Russland. Vlodacic gegen Trotsch, das war die Weltmeisterschaft im Cruiser. Vlodacic hat es diesmal nicht geschafft, seinen Titel im Ausland wie sonst immer zu verteidigen. War eigentlich mehr oder minder chancenlos, verlor nach Punkten, am Boden war er auch.
Ja, ich fand's enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Kampf zwar verpasst gehabt, ich dachte, er wäre jetzt dieses Wochenende erst das kommende, hab mir aber inzwischen nochmal angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, der Vlodacic, der wirkte wie ausgewechselt.
Ja, das war Einbahnstraßenboxen, der hat aber
auch... Lethargisch, als wenn er sich gesagt hat, hier komm, irgendwann knock ich ihn schon aus, dann kommt der Schlag und er hat nie wirklich in den Kampf gefunden und ich weiß nicht, ob es ob er irgendwie dachte, er nimmt den im Vorbeigehen auseinander oder schlägt dann irgendwann K.O., so hat es auf mich gewirkt, aber also, ja, schwerst enttäuscht bin ich von, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so nicht erwartet, das war sang- und klanglos.
Oder vielleicht war Gregory Trotsch zu stark?
Weil glaube ich,
er glaub hat ja auch meiner Meinung nach sehr überraschend den Master Nack rausgenommen in der 11. Runde damals.
Ja.
Wo er damals gegen 4 dann Aslan K.O. gegangen ist, das begreife ich heute noch nicht. Ja, ich meine, Brodacik, machen wir uns nichts vor, Brodacik war gegen Green sowie gegen Shakir vom Anfang auch klar unterlegen und hat es dann geschafft, mit einer Hand beziehungsweise mit einer Aktion den Kampf zu drehen. Er war überall nach Punkten hinten gelegen, in jedem Kampf. Und ich denke mal, diesmal hat er einfach nicht das Glück, das nötige Glück gehabt und ist vielleicht auch nicht das nötige Risiko gegangen oder konnte es nicht gehen, weil Trotsch einfach zu stark war.
Ja, ich meine, dass er sein Trainer nach dem Kampf auch ziemlich sauer war. Von wegen irgendwie Vorbereitungen auf die leichte Schulter genommen und so. Man weiß es nicht. Also ich fand, er hat komisch gewirkt. So auch, es fehlte dieses Aufbäumen. Weißt du, auch bei Danny Green, da hattest du so dieses Gefühl, ich hatte nicht mal das Gefühl, es war, dass dieser eine Schlag war, der das Blatt gewendet hat. Es war einfach so, dass er sich nach einer Zeit dann halt wirklich auf den Gegner eingestellt hat und sich auch durchgebissen hat und sich den Erfolg... du sagtest, das war vielleicht Glück, aber weiß ich nicht. Er hat darauf hingearbeitet und dieses Gefühl, dass er irgendwie so wirklich darauf hinarbeitet, das hatte ich nicht. Er hat krampfhaft versucht, fand ich, irgendwie an gewissen Stellen so diesen K.O.-Schlag, diesen ein zu landen, aber ohne dafür Aufwand zu betreiben. Und das hat er halt in besagten Kämpfen gegen Green und gegen Shakiev auch gemacht. Da hat er irgendwo ein bisschen auch dagegen gehalten und das hat mir hier total gefehlt.
Ja, jetzt ist er auf jeden Fall raus.
Denke ich mal.
Jetzt wird eventuell der WBC-Weltmeister Trotsch gegen Lebedev, den neuen WBA-Weltmeister, vereinigen, Chris. Ist vielleicht ein sehr, sehr guter Kampf.
Ja.
Vielleicht einer der besten, wenn er.
Das ist mit Lebedev kannst du im Cruisergewicht mit die besten Kämpfe machen, weil er, glaube ich, auch so ein Top 3 Cruisergewichtler ist, wenn nicht sogar der Beste. Und daher, das wäre halt schon ein Top-Kampf, ne? Also, ich meine, Lebedev hat ja auch mit seinem Gegner am Samstag auch mal wieder kurz einen Prozess gemacht, ja. Auch sehr eindrucksvoll. Und da kannst du halt echt, also gegen einen guten Mann wie Trotsch, das ist schon was drin, ja. Also ist für einen Fan ist das sicherlich eine Bereicherung. Auf jeden Fall.
Denkt ihr, dass der Kampf kommt, Trotsch gegen Lebedev, oder denkt ihr, dass Huff einen von den zwei kämpft?
Kommt drauf an, was da an Geld fließt, ja. Also du musst ja so einen Mann wie Trotsch musst du halt schon so einen Kampf schmackhaft machen. Ja, also wenn du gegen Lebedev ist ja für jeden Boxer im Cruisergewicht ein enormes Risiko, ja. Und daher, wenn da genug Geld von Seiten Lebedevs bezahlt wird, dann denke ich, wird auch Trotsch den Kampf machen. Ansonsten wird der Titel halt gemolken, so wie das halt üblich ist.
Ja.
Und ob man von Sauerland-Seite jetzt unbedingt noch eine Vereinigung machen will, mit dieser unklaren Zukunft, weiß ich nicht unbedingt.
Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, wie Chris schon sagt, erstens eine Geldsache.
Ja.
Und zweitens, was hat er zu gewinnen? Der Hugo gegen ihn schon kämpft. Interessant wäre es gegen Trotsch, meiner Meinung nach.
Ja.
Als Doppelweltmeister vom Cruisergewicht, meiner Meinung nach, kommt immer gut für die Legacy und so kann er dann natürlich auch diesbezüglich ins Schwergewicht gehen und da dann eventuell seinen Weg gehen, seinen Weg versuchen und ja, also im Cruisergewicht kannst du immer gute Kämpfe machen, ja, ob es Lebedev gegen Trotsch ist oder die gegen Hook oder wenn anders mit einbeziehst, Hernandez.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, das war die Card in Russland vergangene Wochenende. Dann kommen wir noch zu einer Karte in Kanada. Tavares Cloud unterlag Arthur Beterbiev, in der übrigens seinen 6. Profikampf gemacht hat.
Oh.
K.O. in Runde 2. War dreimal unten in Runde 1. Chris, wir haben uns Samstag noch unterhalten und die Amateur-Historie ein bisschen oder Peter Bier ein bisschen unter die Lupe genommen und waren uns da eigentlich schon einig, dass der Gegen Cloud wahrscheinlich gewinnt. Ja. Also auf jeden Fall schon bemerkenswert, wie die Osteuropäer in den USA mittlerweile aufräumen.
Das war schon eine heftige Leistung, ja. Also das muss man schon sagen, ja. Also das war echt so, also das war, ich weiß nicht, das war so wie das erste Mal bei Golovkin, als man den zum ersten Mal international so wahrgenommen hat und er sich so brachial durchgesetzt hat. Das war so wie bei Kovalev. Also es war schon eine sehr, sehr eindrucksvolle Vorstellung. Und ja, also es ist beeindruckend, wie die Osteuropäer mittlerweile halt jetzt so langsam, aber sicher ihren Siegeszug antreten. Und ja, im Endeffekt, ich meine, zu kritisieren gibt's da nichts, weil die Leistungen halt für sich sprechen. Ich meine, da kannst du als Boxfan halt aber überhaupt nicht meckern, ja. Das ist halt auch im Ring sehr überzeugend. Da geht nichts über die Punkte, da muss nichts irgendwie hin und her geschoben werden, sondern die machen das halt einfach richtig klasse im Ring, klar. Und ja, da kannst du dich nicht beschweren.
Ja. Schließen wir die Karte auch ab. Dann habe ich ganz vergessen. Ich bin extra wach geblieben, um das Highlight, das Wochenende, nicht zu verpassen. Und zwar war das die Karte mit Samuel Peter. Er bezwang Ron Aubrey durch K.O. in der ersten Runde mit 133 Kilo. Also, war atemberaubend. Samuel Peter damit wieder zurück. Und das Highlight war Ricardo Mayorga auf der Card.
Nein.
Mit Zigaretten-Walk-In gegen Alan Medina, einen neuen 23 Mann. Kam in Ustream auf einen wirklich guten Stream, also war die Qualität war Bombe. Gewann den Kampf durch K.O. in Runde 1 und trifft jetzt, das ist jetzt schon fix, auf Luis Ramon Campas, auf den 43-jährigen Mexikaner, der mittlerweile 123 Profikämpfe hat. Davon 103 Siege und 17 Niederlagen.
Das ist doch beeindruckend.
Ja, und Ricardo Mayorga will den besiegen und meint dann, dass sich alle im Supermittelgewicht anschneiden können.
Ja, aber zu Recht.
Zu Recht, ja. Also,
da muss also ich die Karte anschnallen, ey, da werde ich vor Lachen sonst vom Stuhl fallen.
Die Karte war echt beeindruckend. Da war Grady Brewer noch drauf mit 43, Mallorca mit 40, Campas mit 43. Also, Samuel Peter mit einem Idealgewicht von 291 Pfund gegen Wladimir, der 241 gehabt. Es ist schon krass, also ich hab's auch in Twitter ein bisschen verfolgt und die Amerikaner waren sichtlich schon beeindruckt, dass Samuel Peter derart in Form war wie an dem Abend. Nee, also im Grunde Samuel Peter
grausam.
Es grausam echt, also der war echt dick in dem Kampf und Mallorca, das sah auch aus, der hat die Hose über den Bauchnabel gezogen gehabt. Das war so lustig. Ich meine, der Typ ist echt lustig. Der hat diesen, nach dem Kampf, diesen einen, der wo das Interview gemacht hat, ich meine, das war zwar auf Spanisch, aber der hat ihn ja angebrillt. Der ist schon echt eine Marke von Boxsport. Und deswegen, den Kampf gab es übrigens auch im normalen Stream zu kaufen für $30.
War ja sein Geld wert.
Ja. Unglaublich. Ja, das war noch so das Highlight des vergangenen Wochenendes.
Der Höhepunkt.
Der Hauptkampf war um 6 Uhr. Ich war putzmunter. Ich war gestanden quasi. Ja. Dann kommen wir zum Vorbericht. Heute Abend am Donnerstag. Am 1. Oktober treffen wir aufeinander in den USA. Hassan Njamkam gegen Curtis Stevens. Oder kann wer den Namen besser für euch aussprechen? Hassan
Damjkam, keine Ahnung.
Curtis Stevens im Mittelgewicht. Für den Sieger geht es auf jeden Fall nochmal bergauf, was größere Kämpfe betrifft. Für den Verlierer, ja, dürft dann auf ESPN sich von Daddy Atlas allzeit lang belehren lassen. Wer gewinnt den Kampf euch? Machen wir mal kurz eine Prognose, gehen wir gar nicht näher drauf ein. Mit wem geht ihr mit? Jan? Jump gegen Stevens? Wer gewinnt?
Stevens, aber... Eigentlich bin ich in dem Kampf nicht so sehr involviert, dass ich da jetzt sagen könnte, warum er gewinnt.
Ja, Ingo?
Puh. Hassan.
Chris?
Ja, der Unaussprechliche gewinnt.
Ja, also ich gehe mit Stevens, weil man darf nicht vergessen, der war ewig jetzt dann auch raus, auch wenn er zwischenzeitlich zwei Aufbaukämpfe gehabt hat, aber ja, Stevens ist schon einer, der wo wirklich hinlangen kann und in Cham, in Kiam, in Bam, in Lam war gegen Peter Quillin schon, ich glaube, 6-mal am Boden. Aber ich glaube, er hat einfach Probleme mit Leuten, die wo hart hinlangen können, und Stevens kann hart hinlangen, und ich denke, das wird den Unterschied machen. Ich denke, Stevens gewinnt vorzeitig, meiner Meinung nach. Dann am Wochenende noch Adrian Estrada gegen Celestino Caballero.
Celestino Caballero.
Ja, Celestino Caballero. Genau. Ja. Vanish Matrosian auf einer Top-Rank-Veranstaltung gegen Willy Nelson. Ranches Batalame gegen Fernando David Saugetto und Chad Dawson im Cruisergewicht gegen Tommy Carbenci. Leider ist am kommenden Wochenende nicht mehr los. Wir gehen auch gar nicht näher drauf ein, weil es macht ja keinen Sinn. News, gibt es sonst noch irgendwelche News?
Großartig. News. Puh.
Eigentlich keine, oder?
Ah, ich schau mal gerade noch. Wir sitzen ja vorm PC. Ich schau einfach mal, was Boxing Scene noch so sagt beim Überfliegen. Vielleicht gibt es was Interessantes. Marco Hook Breaking from Sauerland. Eis Klitschko. Sehe ich da als erste Nachricht.
Okay, also hat der Hook sich von Sauerland getrennt.
Das after 10 years of a very successful working relationship with WWE.
Hat er es geschafft?
Er plant das.
Eine Trennung öffentlich
das
zu
planen. Das hat er angeblich der Sportbild gesagt.
Okay.
Er hat seine eigene Promotion-Firma gegründet.
Oh, wie heißt die? Hook Promotion.
Hook Sports Promotion. Und sein Bruder Kenan wird Geschäftsführer, so wie
Oh!
Der Vertrag mit Sauerland läuft im Dezember aus und Marco möchte den Vertrag nicht verlängern. Er möchte jetzt halt unabhängig sein und er möchte gerne halt den Kampf gegen Wladimir Klitschko machen.
Und ja, da muss kriegt aber...
Den Kampf, was sagt ihr?
Den kriegt er in zwei Jahren oder so, schätze ich mal. Weil ich glaube, der muss im Schwergewicht erst noch mal beweisen, dass er auch wirklich ins Schwergewicht gehört. Und dann wiederum wird sich der Kampf aber in Deutschland wahnsinnig gut verkaufen, weil Hook ist in Deutschland ein bekannter Name und ja, Klitschkos sind sowieso in Deutschland bekannt. Und ja, so schätze ich das mal. Vielleicht reichen auch ein, zwei Kämpfe, aber dann sehen wir weiter.
Ja.
Ja, auf der Bild steht's auch schon. Jetzt bin ich frei für Klitschko nach dem Abschied vom Sauerland-Boxstall. Ja, er macht jetzt so wie Felix Sturm, wo Universum mehr oder minder dabei war, die Türen zu schließen. Noch schnell in seine eigene Promotion gegründet. So wird es jetzt Hook auch machen. Hook aber hingegen soll in den USA auch kämpfen und weiß jetzt nicht, ob er einen eigenen Center noch hat, aber mal sehen, vielleicht kommt er bei Sat.1 auch rein. Oder bei der ARD.
Ich wollte gerade sagen, wenn er einen guten Kampf anbietet.
Ja, aber gerade wenn er in den USA kämpft, dann ist das ja ein 3 Uhr morgens Kampf in Deutschland. Da wird die ARD jetzt
nicht wahnsinnig... Solange die Kasse stimmt.
Ja, aber ja. Das wird halt die ARD dann nicht unbedingt zeigen wollen.
Stehen wir halt auf, gucken Stream.
Also ich glaube, das ist dann eher ein Kampf, der dann wieder in Deutschland auf D-Max läuft.
Ja, oder so.
Oder, na gut, bei Sat.1 könnte ich mir auch vorstellen, die zeigen ab und zu auch mal einen 3 Uhr morgens Kampf.
Also ja. Laut Gerüchten, Quelle kann ich jetzt leider nicht nennen, soll Chisora gegen Fury auf D-Max kommen.
Oh. Das wäre doch auch eine nette Sache.
Das wäre auf jeden Fall auch interessant, ja.
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 Ansonsten habe ich noch mitbekommen, dass Amir Khan am 6. Dezember kämpfen sollte.
Genau, entweder gegen Guerrero oder gegen...
Und der Lux Kampf wird jetzt wahrscheinlich doch nicht an dem Datum kommen, weil gleich am gleichen Tag Canelo kämpfen wird, und zwar gegen Glotti.
Ja.
Und
aber warum geht er nicht auf die Undercard?
Ja, weil
es HBO ist, ne? Weil Canelo ist jetzt mit HBO, was eine Neuigkeit ist.
Ja.
Soll jetzt lange auf HBO wieder kämpfen. Und Khan wird gegen Mayweather kämpfen wollen, und diesbezüglich muss es sich auf Showtime präsentieren.
Ja.
Also würde ich einen Kampf gegen Guerrero auf jeden Fall bevorzugen. Gegen José Cito López ist es eigentlich ein Schmann. Also, wobei ich immer noch hoffe, dass Khan gegen Cal Brook in England kämpft.
Also ich habe jetzt schon das Gefühl, ich frage mich eigentlich, wer ist der Gegner von Canelo?
Weil das Glotti ist ein ganz guter Mann, der hat damals gegen Miguel Cotto gekämpft. War ein sehr, sehr enger Kampf. Viele haben auch Glotti vorne gehabt. Hat er vielleicht verschenkt den Kampf in den hinteren Runden, weil er ab der 10. Runde nicht mehr so viel gemacht hat. War gegen Pac-Man im Ring, aber gegen Pac-Man hat er irgendwie nur gekämpft, um eine K.O. zu gehen, hat er nicht so viel gemacht.
Ja, da stand er mit Doppeldeckung da und war...
Okay, gesagt. Also ist das im Prinzip also mehr oder weniger ein Vorbereitungskampf auf den Miguel Cotto-Kampf, der für wahrscheinlich nächstes Jahr im Mai kommen soll.
Weiß ich nicht, also Glotti ist verdammt schwer auszunocken. Gegen ihn kannst du einfach nicht wirklich glänzen, und er ist eigentlich, hat eine gute Reichweite. Hat ein gutes Auge und hat ein gutes Timing. Ist defensiv gut. Ich glaube nicht, dass Canelo ihn stoppen kann. Von dem her ist es schon ein guter Kampf. Das ist jetzt ein leichter Step-Up zu einem Cotto, ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Cotto ist aktuell komplett überbewertet in meinen Augen.
Ja, ja. Aber er ist halt einer der großen Geldbringer, ja, die es in dem Sport gibt. Einen
verdammt großen Namen. Ist auch natürlich ein Hall of Famer, aber irgendwie, Freddy Roach hat letztes Mal gemeint zum Golovkin. Golovkin muss den Kampf gegen Cotto erst verdienen. Das war das Erste. Das Zweite war 80 Boxen gegen Rubio. Ich habe gemeint, Rubio ist mittlerweile schon beerdigt. Lebt er echt noch? So seine Sachen. Und ich weiß nicht, ob Cotto gegen Rubio gewinnt.
Ja, könnte eng werden.
Der ist ungefähr doppelt so groß.
Ja, ja.
Keine Ahnung. Und irgendwie sagen dann die Leute, also was ja ganz lustig ist im Internet. Letztes Mal behauptet einer, ja, das kann man auch nicht machen, an Golovkin gegen einen Cotto kämpfen, weil der ist ja körperlich in voll überlegen. Da denken wir, die sind beide im Mittelgewicht.
Ja, eben.
Ja. Ja.
Wenn du das Limit bringst, dann musst du halt gegen die Leute kämpfen, die da rumrennen.
Ja, aber ja, das ist mit der ganzen Catchweight-Scheiße und mit der ganzen Kohle, ist es für ein Golovkin einfach. Wobei Golovkins Kampf gegen Ruby ausverkauft ist. Also komplett ausverkauft. Also er hat auf jeden Fall mittlerweile schon eine eigene Marke in den USA. Viele Latinos fahren auf ihn ab. Mhm. Ich gönn's ihm auch. Ich gönn's ihm auch. Und ich hoffe, dass er noch bekannter wird und dass dann irgendwann die großen Boxer ihn nicht mehr aus dem Weg gehen kann und dass er sich dann die Kämpfe, ja, dass er die machen kann, wo er sich verdient hat. Nämlich ja, echt einmal im Rampenlicht größeren Kämpfen zu stehen. Und ich denke, bei Rubio ist wieder Zwischenstation, wird er dann auch wahrscheinlich wieder K.O. schlagen, aber das ist dann halt wieder der nächste große Step-Up in Richtung Pay-Per-Views eventuell.
Ja.
Muss man mal sehen. Gut, dann Neuigkeiten haben wir eigentlich keine mehr. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Nummer 90. Ich bedanke
mich bei
allen fürs Teilnehmen.
Kein Problem.
Auch fürs Zuhören. Ihr könnt uns auf unserer Homepage verfolgen, boxpodcast.de, oder auf unserem YouTube-Channel. Facebook und Twitter sind unten in der Beschreibung. Ihr könnt auch in die Comment-Box was hauen oder uns im Facebook eine Nachricht schreiben oder auf unserer Homepage was hinterlassen. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören und wünschen schönes Wochenende. Servus.
Servus. Ciao, ciao.
Ciao.